Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast. Folge 08, Aufbewahrungsfristen. Was, wer, wie lange, wo und warum? Und auch heute freue ich mich wieder, Anita Dormeyer neben mir begrüßen zu dürfen. Hallo Anita.
Hallo Kevin, ich freue mich natürlich auch wieder sehr, dass wir uns wieder gemeinsam über irgendwelche Themen unterhalten, die doch dann sehr, sehr spannend sind.
Ja, und das Thema heute haben wir schon in der letzten Folge grob angekündigt, dass wir darüber auch reden möchten, weil uns natürlich wichtig ist, aufgrund der Neuerungen bezüglich der Aufbewahrungspflichten von Buchführungsunterlagen, dadurch, dass wir jetzt von 10 auf 8 Jahre runtergegangen sind, nochmal das ganze Thema zu durchleuchten und uns Gedanken eben zu machen zu diesen ganzen W-Fragen, die wir heute in der Überschrift haben, dass wir uns echt überlegen, was, wer, wie lange, wo, warum, was gilt da alles für uns, aber eben auch die Brille des Steuerrechts vielleicht ein bisschen ablegen und auch mal kurz schauen, was sagt eigentlich schon mal das Handelsrecht dazu, um da wirklich einen gesamteinheitlichen Überblick darüber zu erhalten, was Aufbewahrungsfristen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für uns und unseren Berufsalltag bedeuten, weil das ist ja auch etwas, was Mandanten uns viel fragen und letztendlich vielleicht auch ein Finanzprüfer uns dann eben auch entgegenwirkt, um schon mal so ein paar der W-Fragen anzudeuten, wohin diese Reise heute gehen mag.
Ja, ich denke, wenn man an Aufbewahrung denkt, dann denkt man natürlich sofort ans Finanzamt, das ist ganz klar. Die machen ja dann auch die Probleme, wenn es um nicht aufbewahrte Unterlagen ginge. Aber man muss ganz anders anfangen, denn aufbewahrungspflichtig oder Aufbewahrungspflicht, das kommt erstmal aus dem HGB, aus dem Handelsrecht. Und so ist erstmal jeder Kaufmann verpflichtet, denn im HGB sind halt die Kaufleute aufgefordert, bestimmte Pflichten oder auch bestimmte Rechte eben zu haben. Ja, und da muss man loslegen. Man hat allerdings hier, das ist das Schöne daran, viele, viele Unterlagen auch im Steuerrecht und so kann man da vieles auch parallel sehen. Auch was die Fristen angeht, hat man in vielen Bereichen Übereinstimmungen, aber eben nicht in allen Bereichen. Ja, wer muss denn aufbewahren? Das ist schon mal der erste Punkt. Der HGB-Mensch, der Kaufmann, der ist also schon mal verpflichtet. Er muss sämtliche Unterlagen aufbewahren, die irgendwie für seinen kaufmännischen Betrieb von Bedeutung sind. Das geht los über Inventar, das geht dann bis hin zum Schriftverkehr und oder eben auch zu den Geschäftsbriefen, wobei das in der Praxis oftmals gar nicht so einfach ist zu bestimmen, was ist eigentlich ein Geschäftsbrief zum Beispiel. Man kann einfach sagen, alles was mit den geschäftlichen Kontakten zu tun hat, das muss prinzipiell von einem Kaufmann, von einem wirklichen Kaufmann schon mal aufbewahrt werden. Ja, im Steuerrecht ist dann natürlich auch vieles gleichlautend. Ja, Kevin, da gebe ich mal den Ball zu dir rüber. Wer muss denn steuerrechtlich alles aufbewahren?
Gut, steuerrechtlich spielt natürlich auch die Gesellschaftsform eine Rolle, wer dazu mitverpflichtet ist und demnach auch eben, ob ich vielleicht eine Gewinnermittlung oder letztendlich eine Bilanz erzeuge. Nichtsdestotrotz reden wir steuerrechtlich natürlich auch über alles, was irgendwie in einem Buchungssatz landet. Wenn ich es ganz trocken erklären würde, würde ich es so darstellen. Natürlich, wenn ich bilanzierungspflichtig bin, habe ich mehr Aufzeichnungspflichten, als wenn ich eine Gewinnermittlung mache. Nichtsdestotrotz denke ich da aber auch an Einzelunternehmer, an BGB-Gesellschaften, an KGs, AGs, GmbHs, GmbHs, Co-KGs, UGs, um sie mal einfach beim Namen zu nennen.
Ja, jeder Unternehmer muss einfach aufbewahren, ob handelsrechtlich oder steuerrechtlich. Ich glaube, da sind wir schon mal im ersten Ergebnis angekommen. Und die Frage, die sich mir stellt, müssen denn auch Privatleute vielleicht sogar Aufbewahrungspflichten erfüllen? Man kann also vielleicht sogar nicht nur beim Unternehmer Halt machen. Bei Privatleuten gibt es tatsächlich auch Fälle, die eben diese Aufbewahrungsverpflichtungen bringen. Und da fällt mir sofort ein die Bauleistung. Die Bauleistung bei Privatleuten.
Genau, da haben wir ja die zweijährige Aufbewahrungspflicht, das heißt Rechnungen, Zahlungsbelege, alles, was irgendwie ich als Privatperson in diesem Zusammenhang bekommen habe, muss ich dann 2 Jahre aufbewahren.
Ja, Privatleute eben eine besondere Verpflichtung, die sich aus dem Umsatzsteuerrecht sogar ergibt. Und bei Privatleuten denke ich natürlich dann doch noch auch an die Steuererklärung. Wenn man die Steuererklärung beim Finanzamt einreicht, auch da muss ich die Belege parat haben, wobei da natürlich ganz andere Anforderungen da sind. Wir haben hier keine 10, 8 oder 6 Jahre aufzubewahren. Es geht im Prinzip immer um die Frage, wann ist der Steuerbescheid denn rechtsgültig bzw. bestandskräftig? Und dann ist die Privatperson in der Regel wirklich raus aufzubewahren. Es bleibt im Prinzip also der grundsätzliche Unternehmer übrig. Ja, und der muss sich jetzt fragen, was muss ich denn dann wirklich aufbewahren? Was muss ich aufbewahren? Das ist exakt geregelt. Wir müssen uns da gar keine Sorgen machen. Steht im HGB, steht natürlich auch in der Abgabenordnung drin. Eins meiner Lieblingsthemen. Ja, und da findet man eine Auflistung, was man alles aufbewahren muss. Es geht los mit den Büchern bis hin zu den Buchungsbelegen. Ja, und da gibt es noch viele Beispiele.
Das geht dann wirklich dann aber auch über die Inventare, Jahresabschlüsse selbstverständlich, Lagerberichte, Eröffnungsbilanzen, aber auch irgendwie Wiedergabe aus Handels- und Geschäftsbriefen. Also das ist wirklich sehr umfangreich, aber auch sehr gut einfach nachzulesen in der entsprechenden Vorschrift.
Für uns Buchhalter oder für Buchhalter ist es einfach am allerwichtigsten, an die Buchungsbelege natürlich zu denken. Ich glaube, da geben Sie mir recht, das muss auch aus unserer Sicht selbstverständlich vorhanden sein und auch aufbewahrt werden. Und die Belege sind ja heutzutage nicht immer nur per Papier, sondern vielleicht ja auch mal digital. Und so ist die nächste Frage natürlich ganz wichtig, in welcher Form muss ich denn meine Unterlagen aufbewahren, damit ich sie später auch ordnungsgemäß dem Finanzamt, vor allen Dingen dem Finanzamt, wieder vorlegen kann?
Ja, auf jeden Fall. Das ist mit einer der wichtigsten Fragen, die wir natürlich haben. Und grundsätzlich gilt, dass ich natürlich alles in dem Original aufbewahren muss, wie ich es erhalten habe. Das heißt, in Papierform sowie auch elektronisch bin ich grundsätzlich erstmal dazu verpflichtet, das Original so zu behalten, dass es einem auch nicht mehr abänderbar ist. Also es muss tatsächlich im Original so bleiben. Und das ist was Besonderes, wenn ich an die digitalen Belege denke, ist, dass sie natürlich zusätzlich dann eben auch im Originär digital sein müssen. Heißt, wenn ich etwas per E-Mail bekomme, darf ich das zum Beispiel nicht ausdrucken und die ausgedruckte E-Mail ablegen. Das ist auch etwas, was man schon mal erlebt. Das ist dann an der Stelle einfach nicht mehr gestattet, sondern wenn ich es per E-Mail in einer PDF gekriegt habe, dann muss ich diese PDF aufbewahren.
Das muss man aber erstmal dem Mandanten klar machen.
Ja, das muss man dem natürlich klar machen.
Dass man hier gar nicht mehr ausdrucken sollte. Aber das kann man natürlich trotzdem gerne tun. Aber für die Aufbewahrung, klar.
Aber für die Aufbewahrung gilt das Original. Und da ist eben der Schlüsselpunkt, eben dann noch zu schauen, was macht man denn mit dem Mandanten, wenn sie wirklich nur digitale Belege erhalten oder auch erhalten. Weil wir leben ja jetzt schon im Zeitalter der E-Rechnung. Und ich weiß nicht, ob du selber auch schon mal eine jetzt bekommen hast in der Zwischenzeit.
Ja, tatsächlich. Es werden jetzt schon E-Rechnungen verschickt. Wir haben sie schon im Empfang vor allen Dingen in einem ordentlichen Postfach, so wie sich das gehört. Also da kann man auch natürlich programmtechnisch verarbeiten. Doch, das ist schon am Laufen. Da geht es schon jetzt rund mit den Belegen. Aber ich erlebe es auch, dass Mandanten immer noch fragen und sagen, habe ich da irgendwas mit zu tun? Also nicht alle haben das wirklich schon umgesetzt. Das stelle ich leider immer wieder fest. Das wird aber die nächste Zukunft natürlich sein, uns mit diesen digitalen Belegen weiter zu beschäftigen.
Ja, und wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, dass wir eben im Original diese digitalen Belege behalten müssen, bieten sich ja wirklich diese Cloud-Anwendungen an. Also ich kann natürlich jetzt nur für Stotax Select sprechen als Mitarbeiter der Firma Stotax. Aber da haben wir ja eben die Vorteile, dass wenn der Beleg darüber eingeht, visualisiert wird, wenn notwendig, ohne weiteres hinzutun. Und mit das Wichtigste ist, die Daten ja dann auch revisionssicher dort gespeichert werden. Das heißt, ich kann das Original gar nicht mal mehr abändern und habe dadurch, ohne dass ich mich bemühen muss, es dafür geschafft, es im Originär digital so auch zu behalten und die Vorschriften da einzuhalten.
Das ist natürlich am allereinfachsten oder einfach am allerbewährtesten für die Praxis, dass man das gleich mitverarbeiten kann, dass man gar keine Brüche mehr hat, keine Umbrüche. Und so kann man dann natürlich auch inhaltlich das wiedergeben, was mal in dem Beleg gesteckt hat. Es wird für alle oder auf alle Fälle GOBD-konform für die Finanzverwaltung dargestellt. Der Zugriff ist erneut wieder machbar für die Finanzverwaltung. Solche Module oder auch solche Lösungen sind natürlich die beste Art und Weise.
Was auch nochmal unterstützt, ist auch nochmal das, wo muss ja aufbewahrt werden. Na, das spielt ja auch eine große Rolle. Und grundsätzlich gilt ja, dass ich dann auch in Deutschland die Sachen vorzuhalten hätte, also dass sie auch hier aufbewahrt werden müssen. wenn es jetzt um das Steuerrecht geht. Das HGB selber macht da keinen bestimmten Ort fest, wenn ich mich nicht irre?
Das HGB ist da relativ locker, wie immer, wenn wir es mit dem Steuerrecht vergleichen oder wie oft, wenn wir es mit dem Steuerrecht vergleichen. Eins ist klar, das Steuerrecht ist aber meistens das Problem. Der Prüfer, der Steuerprüfer, den wollen wir ja besänftigen. Und da meint eben die Finanzverwaltung, wäre es schon vernünftig, wenn die Unterlagen in Deutschland aufbewahrt werden, damit sie auch relativ zügig der Finanzverwaltung wieder in den Zugriff gelangen. Aber das ist nicht unbedingt auch die Pflicht. Es gibt die Möglichkeiten, hat man vor einiger Zeit gelöst. Man kann auch innerhalb der Mitgliedstaaten gerne aufbewahren. Man muss aber dazu die deutsche Finanzverwaltung schriftlich unter Umständen informieren. Das heißt, ganz so einfach Belege ins Ausland bringen, das ist nicht unbedingt das, was man tun sollte. Der Zugriff muss auf jeden Fall da sein. Die deutsche Finanzverwaltung möchte die Information haben. Was schwieriger ist, ist das Drittland. Beim Drittland versteht die Finanzverwaltung nicht den großen Spaß. Das heißt, wenn der Buchhalter, der indische Buchhalter, beauftragt wird, dann sollte man unbedingt nochmal mit der Finanzverwaltung sprechen. Hier wünscht man sich aus Sicht der Finanzverwaltung eine Genehmigung. Das heißt, da muss wirklich ein Antrag gestellt werden. Da muss man dann glaubhaft darstellen können, ist denn der Zugriff wirklich auch geeignet.
Ja, und der Zugriff geeignet ist ja auch wichtig, dass wir letztendlich dafür Sorge tragen, dass die, insbesondere eben auch die digitalen Daten, wenn ich jetzt eben zum Beispiel an die Buchführung denke, die ja letztendlich auch aufbewahrungspflichtig ist, an die Buchungssätze und die ganzen Sachkonten, die da abgebildet werden, müssen wir ja letztendlich auch einen Zugriff für die Finanzverwaltung ermöglichen, dass dies in digitaler Form erledigt, dass wir eben keine amerikanischen Journale mehr erzeugen, wer auch immer das noch tut heutzutage. Und da ist zum Beispiel ist auch super cool, dass heutzutage die Stotax auch schon seit vielen Jahren GDPDU-Dateien erzeugen kann, wo zum Beispiel die digitalen Belegbilder auch angehangen sind. Das heißt, ich kann einen Export machen und somit auch dem Finanzbeamten, der zur Prüfung kommt, auch direkt die Belege mitgeben, wenn ich möchte. Oder auch eben dezidiert nur die Kasse, nur die Berechnungseingangs- oder die Rechnungsausgangsbücher eben in einem sogenannten GDPDU-Format zur Verfügung stellen. Und das ist wirklich eine große Erleichterung für beide Seiten, weil die Prüfer fallen ja teilweise gar nicht mehr raus oder haben gar nicht mehr die Zeit. Und so kann man denen das schön ordnet wiedergeben. Und was die Anwendungen eben nun mal auch tun, ist, wenn ein Buchungssatz mit einem Beleg verknüpft ist, kann ich den Beleg eben auch nicht mehr löschen. Der ist dann auch revisionssicher in der Datenbank gespeichert, sodass wir eben da auch diese Vorschriften zur Aufbewahrungspflicht einhalten können.
Da hat ja auch neulich die Finanzverwaltung sogar ein sogenanntes Mitwirkungsverzögerungsgeld eingeführt. Also man möchte wirklich auch sehr, sehr zeitnah in der Betriebsprüfung tätig werden können. Man versteht da eigentlich gar keinen Spaß mehr, wenn die Belege wirklich nicht ordentlich und sofort auf den Tisch kommen. Mitwirkungsverzögerungsgelder können sogar schon oder noch mit einem Aufschlag belegt werden. Das würde ich also auf keinen Fall riskieren, denn wenn Belege nicht ordnungsgemäß beim Finanzamt vorgelegt werden können, dann kommt es eben zu diesen Verzögerungsgeldern. Das ist das eine, aber das geht natürlich noch weiter. Das geht weiter bis hin zur Schätzung. Und jede Schätzung bringt uns selbstverständlich auch in die Bredouille, es könnte ein Straftatbestand sein. Soweit sollte es natürlich nicht gehen. Man sollte deshalb unbedingt rechtssichere Belege vorlegen können, dem Finanzamt den Zugriff gewähren können. Es gibt insgesamt 3 Zugriffsmöglichkeiten. Heutzutage wird der Finanzbeamte aber wahrscheinlich den digitalen Datenträger haben wollen oder vielleicht sogar direkt zugreifen wollen auf die entsprechende Schnittstelle und sich so die Daten eben letztendlich für die Überprüfung besorgen.
Nachdem wir jetzt ein wirklich super schönes deutsches Wort gehört haben, wie dem Mitwirkungsverzögerungsgeld, also das ist auch wieder eine Begrifflichkeit, das kann ich mir nur in Deutschland vorstellen, dann denke ich natürlich auch, was können wir denn vielleicht buchhalterisch noch alles machen bezüglich eben der ganzen Aufbewahrung, weil da kann man ja mit Sicherheit eben auch Rückstellungen für bilden, weil da entstehen ja irgendwo auch vielleicht Kosten, wenn ich jetzt eben darüber nachdenke, dass ich einen Raum anmiete oder einen Raum habe oder auch Festplatten eben anschaffe oder ähnliche Positionen, so habe ich ja in jedem Fall Aufwendungen, um eben auch diese Geschäftsunterlagen gewissenhaft auch aufzubewahren. Und da kann man natürlich auch die Möglichkeit, buchhalterisch was zu tun.
Ja, man hat das sogar verpflichtend eingeführt vor einigen Jahren. Ich glaube, 10 Jahre sind das jetzt schon. Haben wir mit der Aufbewahrungsrückstellung zu tun. Eine eigenständige Rückstellung, die in keiner Bilanz fehlen darf. Wenn ich denn Aufwendungen habe, und ich glaube, Sie geben mir recht, irgendwelche Aufwendungen wird da wohl jeder haben, dann muss diese Rückstellung zwangsweise gebildet werden. Und da hätte ich jetzt auch noch gleich einen aktuellen Hinweis. Es haben sich ja die Aufbewahrungsfristen verändert. Wir werden es uns gleich nochmal näher anschauen. Wichtig ist, dass sich dann auch diese Rückstellung verändern wird. Die Rückstellung wird sich aber erst verändern ab Bilanzjahren 2025. Denn erst dann werden sich die neuen Gegebenheiten wirklich auswirken. Und in der Regel ist es sogar so, dass der Aufwand oder auch die Rückstellung nach unten gehen wird. Denn wir müssen ja nun weniger lange aufbewahren, was sich in der Rückstellung per Aufwand dann auch als weniger zeigen wird.
Sehr gut. Dann kommen wir auch jetzt so ziemlich langsam zu der Frage, die wir auch eingangs schon im Raum gestellt haben, da es ja eben das die große Änderung ist, die letztendlich jetzt in Kraft tritt, ist nämlich das, wie lange es aufzubewahren, weil wir ja steuerrechtlich tatsächlich da eine etwas kürzere Frist für einige Dokumente erhalten, gar nicht mal für alle. Deswegen, Anita, lass uns doch mal gemeinsam durchleuchten, was es denn für Fristen gibt und wofür sie gilt.
Ja, man muss ganz ehrlich sagen, ob das wirklich so bürokratievereinfachend ist, wie man es verkauft hat, ist schon mal die erste Frage. Man hat ja erwähnt, 10 Jahre, jetzt sind es 8 Jahre. Wenn man aber genau hinschaut, im Moment haben wir 3 Aufbewahrungsfristen. Es gibt eben weiterhin Belege, die müssen 10 Jahre aufbewahrt werden. Das hat sich also erstmal gar nicht ins Nichts verabschiedet. Es gibt dann Belege, die müssen jetzt nur noch 8 Jahre lang aufbewahrt werden. Und dann gibt es aber immer noch Belege, die bewahren wir weiterhin 6 Jahre lang auf. Also 3 unterschiedliche Fristen, die wir da im Griff haben müssen und selbstverständlich auch für die jeweiligen Belege ordnungsgemäß anwenden sollten. 10 Jahre, da bleiben wir, ich möchte sogar mal behaupten, in vielen, vielen Bereichen bei dieser Frist. Was 8 Jahre wirklich nun verkürzt wurde, das betrifft Buchungsbelege. Buchungsbelege aller Art, also unser täglich Brot als Buchhalter, und das betrifft dann auch Rechnungen. Rechnungen, egal ob sie eingehen oder ausgehen. Das sind die wirklichen Gewinner aus dieser neuen Aufbewahrungssituation. Die dürfen wirklich neuerdings 8 Jahre aufbewahrt werden. Und da ist ein Stichtag wieder wichtig, der 1.1.2025. Zu diesem Stichtag schauen wir zurück. Wir dürfen auch schon die bisher aufbewahrten Belege in die neuen Fristen aufnehmen. Ja, und so heißt es eben für Buchungsbelege, für Rechnungen, nur noch 8 Jahre lang aufzubewahren. Ja, es gibt natürlich auch Beispiele für 10 Jahre. Was muss ich weiterhin 10 Jahre aufbewahren? Kevin, kannst du uns da mal einige der Beispiele nennen?
Klar, da gibt es einige Dinge, die wir tatsächlich immer noch 10 Jahre aufbewahren müssen. Das sind jetzt zum Beispiel sowas wie Aktenvermerke. Das heißt, wenn ich mir wirklich einen Aktenvermerk mache, warum ich etwas anders gebucht habe, anders verhalte oder warum eine Situation ist, wie sie ist, dann ist das 10 Jahre aufbewahrungspflichtig, im Gegensatz zum Buchungsbeleg. Oder wenn ich zum Beispiel eine Betriebsabrechnung für Belege mit Bewertungsunterlagen habe, weil ich was bewertet habe, dann auch dafür 10 Jahre immer noch. Aber auch sowas ganz Einfaches wie meine Bilanzen. Und meine Bilanzunterlagen, etwas, was wir alle natürlich noch haben, auch die bewahren wir weiter 10 Jahre auf.
Sämtliche Steuererklärungen, sämtliche Steueranmeldungen, also Umsatzsteuervoranmeldungen zum Beispiel, müssen auch weiter 10 Jahre aufbewahrt werden. Die Einnahmenüberschussrechnung, Eröffnungsbilanzen, einfach alle Gewinnermittlungen. Und da würde ich mir immer, wenn Sie mal auf der Suche sind nach der richtigen Lösung, immer auch im Kopf vornehmen, was gehört denn zum Jahresabschluss? Würden wir also Bewertungen durchführen, dann gehört das zum Jahresabschluss, dann ist das eine Grundlage oder ein Beleg, der eben 10 Jahre lang weiter aufzubewahren ist. Alles, was also irgendwie im steuerlichen Bereich zu den Steuererklärungen gehört, da sind wir weiterhin mit 10 Jahren im Spiel. Und wenn ich das mal so in der Praxis sehe, einfach ist das unter Umständen nicht. Wenn ich jetzt noch einmal den Papierordner nehme, einfach mal angenommen, da haben Sie ja sämtliche Belege drin, dann vielleicht noch obendrauf die Umsatzsteuervoranmeldung, wunderschön. schön ausgedruckt. Ja, wenn Sie jetzt an die Aufbewahrung denken, an die Vernichtung denken, die Belege können Sie entfernen. Die Umsatzsteuervoranmeldung obendrauf, die muss aber 10 Jahre aufbewahrt werden. Und so muss man die Belege erstmal wieder auseinandernehmen können. Das macht aus meiner Sicht die neue Regelung nicht unbedingt einfach. Ich muss also wirklich hier für einzelne Dinge entscheiden. Und wenn Sie mich fragen, ich habe das neulich mal einem Mandanten erklärt, wenn Sie mich fragen, ich würde sogar sagen, dass man hier letztendlich dann doch wieder alles 10 Jahre lang aufbewahrt, um ja keinen Fehler zu machen. Es sei denn, Sie sind schon digital. Im digitalen Bereich kann man das natürlich alles wunderbar trennen und eben getrennt aufbewahren.
Das nehme ich sehr gerne als Ball auf, weil das Digital hat ja wirklich den Vorteil, dass wir dann die Dokumente alle sowieso einzeln haben und eben auch einzeln auslesen können und eben nicht durch diesen Ordner uns blättern müssen und die schönen fertigen Auswertungen kriegen, weil so, wie du uns jetzt ja gerade erklärt hast, da könnten ja Unterlagen dabei sein, die ich noch benötige, wie die Voranmeldung hinter den Buchungsbelegen, könnte ich ja zum Beispiel aber auch schon vorher Belege dabei haben, wie eine Mahnung, die ich nur 6 Jahre aufbewahren müsste. Ja. Also finde ich die Aussage ja schon gut sagen, grundsätzlich müssen wir doch alles aufbewahren, bevor wir uns die Mühe machen, alles so durchsuchen, um nachher 5 Belege rauszunehmen.
Eben, was deswegen ist einfacher? Das ist wirklich die Frage, um die es dann geht. Was ist einfacher? Wobei wir ja dann noch diese 6 Jahre aufbewahrungspflichtige Belege vorfinden, die müssen ja auch wieder ganz gesondert betrachtet werden, in der Aufbewahrung gesehen werden. Da wäre es für mich immer wichtig, an die Lohnunterlagen zu denken. Lohnunterlagen, die nicht Buchungsbelege sind, die sind weiter ohne Veränderung 6 Jahre lang aufzubewahren. Und da kann man vielleicht noch überlegen, die sind in der Regel gesondert abgelegt, die werden gesondert geführt. Aber wenn es denn dann wieder Überschneidungen gibt, auch hier kann man ganz schnell in die Buchungsbelege reinrutschen, dann müssen eben Buchungsbelege 8 Jahre lang aufbewahrt werden. Ja, die Unterscheidung macht aber oft mehr Arbeit, als letztendlich Bürokratieerleichterung tatsächlich stattfindet.
Genau so ist es. Deswegen steigen Sie am besten schnellstmöglich digital um, weil dann haben wir wirklich die Vorteile, dass durch die Kategorisierung von Belegen man ganz klar sagen kann, zeig mir alle Mahnungen an und dann könnten wir es tun. Aber im analogen Verfahren ist das vermutlich noch keine wirkliche Arbeitserleichterung für uns.
Ich denke nicht und ja, da sind wir wieder beim absoluten Thema. Digital ist einfach die Zukunft. Wir müssen uns mit dem Thema immer mehr beschäftigen, gerade auch in der Buchhaltung. Die Mandanten müssen sich irgendwann auch damit beschäftigen, auch wenn sie da leider zum Teil, nicht alle, aber zum Teil noch weit entfernt sind.
Und ich glaube, damit haben wir auch für heute einen guten Punkt erreicht, dass wir uns von Ihnen verabschieden dürfen und uns freuen, dass Sie eingeschaltet haben. Und wir freuen uns auch, wenn Sie uns 5 Sterne oder eine gute Bewertung auf der Plattform Ihrer Wahl zukommen lassen. Und wir freuen uns auch, wenn Sie demnächst wieder einschalten zu unserer nächsten Episode. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.